Wenn ihr euch vorstellt, Israel, ich weiß nicht, ob ihr so die Karte ein bisschen im Kopf habt, da ist Israel am Mittelmeer im Westen. Im Süden unten drunter ist was? Ägypten, ja. Und im Osten Syrien, früher Assyrien. Und von Syrien nochmal runter in den Süden? Nee? Irak, früher Babylon. Ja, und in der Mitte drin ist eine große Wüste, wo es kein Durchkommen gibt. Und Ägypten war immer eine Weltmacht. Und wenn Ägypten gegen Assyrien kämpfen wollte, dann mussten sie durch das Gebiet von Israel durch. Das war sozusagen zwischen Mittelmeer und der Wüste. Du schalt nochmal um, einfach drück nochmal auf den anderen Knopf und wieder zurück. Vielleicht ist da in den Switch dann wackelt Kontakt dran. Wunderbar. Wunderbar. Okay, das ist Israel. Das sind die drei Weltmächte des Altertums. Und das ist sozusagen die Wüste, wo es kein Durchkommen gibt. Und wenn Ägypten nach Assyrien wollte, mussten sie durch Israel durch. Oder wenn Babylonien oder Assyrien nach Ägypten wollten, mussten sie durch Israel durch. Und die Frage ist, warum hat Gott Israel gerade dieses Stückchen Land gegeben? Eine Antwort jedenfalls ist die, damit sie sich auf Gott verlassen. Denn als kleine Macht zwischen den großen Weltmächten haben sie keine Chance. Menschlich gesehen, weltlich gesehen, einfach chancenlos. Aber Gott hat gesagt, ihr seid mein auserwähltes Volk, ich werde für euch sorgen, wenn ihr mir dann vertraut. Und wir haben so schön gesungen, ich glaube an Jesus Christus, an Gott. Das hätten die Juden damals auch alles gesungen, an Jesus natürlich noch nicht. Aber geglaubt, ja wirklich geglaubt. Und das Problem war nicht, dass sie nicht geglaubt haben. Das Problem war, dass sie daneben noch was anderes geglaubt haben. Dass sie sich daneben noch auf andere Mächte, auf andere Götter verlassen haben. Und das Problem war, dass sie zwar geglaubt haben, dass es Gott gibt, aber dass sie nicht bereit waren, sein Wort in die Praxis umzusetzen. Gehorsam zu sein. Den Nächsten zu lieben, die Gebote zu halten, das, was wir auch alles kennen. Und da hatte Gott schon immer gesagt, ich werde euch dieses Land wieder wegnehmen. Und das ist die Situation des Jeremia. Ja, in der Zeit, wo Jeremia lebt, dass Gott dabei ist, Israel alles wieder wegzunehmen, außer dass sie zu seinem Volk gehören. Die Kindschaft, die hat er ihnen nicht weggenommen. Jeremia 29, da werde ich heute über ein paar Verse predigen. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hat. So geht's los, an den Rest der Ältesten. Wo waren die anderen Ältesten? Kopf kürzer. Ja, es war Krieg. Nebukadnezar hat erstmal die Leute über die Klinge springen lassen, die nicht sowieso im Kampf gestorben sind. Und die Elite hat er dann mitgenommen. Und hier steht es, diese Ältesten, Jeremia schreibt an den Rest der Ältesten, die dort in Babylon sind. Das müssen wir verstehen, das ist wichtig. Ja, die Ältesten sind weg und irgend so eine kleine, nicht so hochstehende Schar ist zu Hause geblieben. Nochmal so einfach, um die Geschichte zu verstehen. 2000 vor Christus, wer hat da etwa gelebt? Der Vater des Glaubens? Abraham. 1500 vor Christus? Mose. Ja, und 500 Jahre ist sozusagen das Wachstum des Volkes. Von 1 oder 2, ja, Abraham und Sarah. Zu Anfang ging es nicht so richtig in die Puschen, aber dann in der ägyptischen Gefangenschaft sind sie explodiert. Und dann kommen so 500 Jahre, das ist die Zeit der Richter, das ist die Zeit der ersten drei Könige, Saul, David und Salomo, wo Israel mehr oder weniger zusammen war. Als erstes als ein loser Haufen, dann als ein Königreich. Und dann kam es nach Salomo zur Teilung des Reiches. Der große Teil Israel als Nordreich und Juda oben. Und 722 haben die Assyrer den Großteil des Volkes, also den Nordteil, einfach weggeführt in die Verbannung und seitdem sind die verschwunden. Irgendwo assimiliert in anderen Völkern. Juda durfte noch übrig bleiben. Und es prägt sich in dieser Zeit ein Begriff in der Bibel, da geht es um den Rest. Dass Gott richtet und auch vernichtet im Gericht, aber dass ein Rest übrig bleiben darf. Aber Juda hat nicht gelernt, okay, schauen wir mal, was wird. Juda hat nicht gelernt, hat genauso weitergelebt wie das Israel. Und dann 597 vor Christus kommt Nebukadnezar und nimmt dieses Land ein und nimmt erstmal dieses ganze Adelgeschlecht weg in die Verbannung. Nach Babel. Und übrig bleibt ein kleiner Rest und wird neuer König eingesetzt, Zedekia. Und jetzt ist wichtig, schreibt Jeremia diesen Brief nicht an den Rest, der übrig geblieben ist, sondern er schreibt diesen Brief an den Rest, der da schon in Babel ist. Der schon weggeführt wurde, der schon bestraft ist, der diese Strafe erleidet, an diesen Rest schreibt Jeremia den Brief. 10 Jahre später gibt es den nächsten Aufstand gegen Babel und kommt Nebukadnezar wieder, zerstört Jerusalem, zerstört den Tempel, bringt den Rest weg, der was taugt im Land nach Babylon und der überlebt hat, bleibt noch ein kleiner Rest übrig. Und der geht dann nach Ägypten raus und ein paar bleiben sicherlich übrig. Aber das, wo Gott verheißen hat, dass es wieder losging, dieser Rest, der sitzt in Babel, der ist mit der ersten Deportation nach Babel gekommen. Und die Geschichtsbücher hören damit auf, im Alten Testament, dass der König begnadigt wurde, den Nebukadnezar als erstes gefangen genommen hat. Das ist sozusagen der Lichtblick. Im 4. Vers. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, den Weggeführten, die ich nach Jerusalem, von Jerusalem nach Babel, hab wegführen lassen. Was ist hier fast unanständig in diesem Vers? Was man überhaupt nicht wahrhaben will. Weiß nicht, ob ihr es seht. Gott sagt, ich habe es wegführen lassen. Ich, der ich mein Volk liebe. Das waren nicht die Babylonier. Gott hat nur die Babylonier benutzt. Ich habe es getan. Nicht die Babylonier sind schuld auf unsere Situation. Nicht der Nachbar ist schuld. Nicht die Umstände sind schuld für die Situation, in der ich jetzt bin. Gott hat es zugelassen. Das muss nicht immer hier so sein als Strafe. Das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Darum geht es nicht. Aber Gott sagt, ich bin der Herr über alles Leben. Und es geschieht, was ich will. Und meine Kinder sind unter meinem Schutz und es geschieht mit ihnen nur das, was ich will. Wisst ihr, mein Vater hatte ja eine Herz-OP, jetzt vor 2 Wochen, 2,5 Wochen. Und erst wollte er nicht und dann plötzlich sagt er doch. So, dann haben sie ihn operiert und das war alles super. Aber in der Nacht nach der OP bekommt er einen Schlaganfall. Ja, kann man ja drüber denken und jammern, wie man will, aber es ist so. Und ja, hat Gott alles in der Hand? Darf er mit uns umgehen, so wie es uns vielleicht nicht gefällt? Wir haben letzten Sonntag denn dort in der Reha so mit der Familie so einen Gottesdienst gefeiert. Und als ich dann abends nochmal bei ihm war, sagte er so mit seinen Sprachstörungen, die ja da sind, wir haben Gott gelobt und das war gut. Ja? Ganz egal, wie die Situation ist, Gott ist Gott. Und dann wird dem gesagt, jetzt kommt der Brief, baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt euren Söhnen Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Mich hat das an Ägypten erinnert, ja, wo das Volk gewachsen ist, trotz aller Bedrückung. Mich hat das an den Schöpfungsbericht erinnert, wo Gott sagt, mehrt euch, mehrt euch. Gott sagt durch Jeremia denen, die in der Verbannung sind, hört auf zu trauern. Richtet euch ein, nimmt die Situation an. Was Gott nicht sagt, heiratet Babylonier. Das ist völlig klar, Jude, Juden, also Gläubige. Ja, das denke ich, das ist für Juden völlig klar. Aber jetzt geht in das Leben, ihr seid jetzt dort, ich habe euch dahingestellt und ihr sollt dort leben. Brecht das immer gleich in eurem Kopf auf eure Situationen um, in die Gott euch hineingestellt hat, wo ihr vielleicht murrt im Herzen. Ja Gott, warum? Oder vielleicht sogar, Gott, was bildest du dir ein? Wo ihr euch dagegen sträubt. Gott sagt, richte dich ein. Ich habe dich da reingestellt. Und dann für mich das Stärkste, der Schock für die Juden, ja, sucht der Stadt Bestes. Also von den Feinden, die uns besiegt haben, für die jetzt das Beste suchen, ihnen dienen. Dahin ich euch, nochmal ich, euch hab wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, zu Jahwe. Jahwe ist der Gott Israels, betet für die Heiden zu eurem Gott. Ja, dass er sie segne, denn wenn es ihr wohl geht der Stadt, dann geht es auch euch wohl. Babel ist das rote Tuch für die Juden. Was ist für dich das rote Tuch? Oder wer ist für dich das rote Tuch in deiner Nachbarschaft oder in deiner Familie? Bete für sie zum Herrn. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt im Alten Testament. Da gibt es den Naaman oder Naeman. Das ist ein syrischer Hauptmann, der Aussatz hatte. Und ja, alle Macht in seinem Reich, aber Aussatz. Isoliert. Und der hatte ein israelisches Dienstmädchen. Und man kann mit vollem Recht annehmen, dass ihre Eltern von der Armee Naamans ermordet wurden. Im Kampf. Und dieses Mädchen sagt zu der Frau von Naaman, wenn doch mein Herr wüsste, dass in Israel ein richtiger Gott ist, dann könnte ihm geholfen werden. Versteht ihr, was in dem Herzen dieses Mädchens passiert ist? Irgendwie konnte die vergeben. Irgendwie konnte die ihre Situation annehmen. Die macht genau das, was Jeremia den Verbannten hier schreibt. Irgendwie konnte die ihren Schmerz zurückstellen und den Groll loswerden mit Gottes Hilfe. Und dann war sie bereit, diesem Mann, den sie eigentlich hassen müsste, war sie bereit, diesem Mann etwas Gutes, einen guten Rat zu geben. Und wenn man dann weiterliest, er wird geheilt. Ich bin überzeugt, die Juden haben gesagt, nicht mit uns. Beten für unsere Verfolger, beten für die, die uns das angetan haben, nicht mit uns. Aber Gott sagt, geht hinein in die Gesellschaft. Ich habe mal versucht, für uns das so mal zu überlegen, was könnte das heißen? Geht hinein in den Kochclub oder in den Literaturkreis, in die Asylantenarbeit, in Gymnastikgruppen, in Selbsthilfegruppen. Geht hinein. Ja, in die Situationen, in denen ihr seid, in das Umfeld, in dem wir leben. Und sicherlich als die Fremden, wir sind nicht von dieser Welt, wir sind irgendwie anders. Ja, für uns sind andere Dinge wichtig, der lebendige Gott. Und das ist jetzt im Neuen Testament anders als im Alten Testament. Im Alten Testament war Gott auch immer offen für die Heiden, wie für diesen Naaman, aber er musste kommen zu Israel. Heute im Neuen Testament sagt Gott, geht, ja, um Gottes Willen geht, geht zu den Menschen. Geht hin, seid das Salz, seid das Licht in den Situationen, seid bei ihnen. Wisst ihr, und ich glaube, hier spielt der ganze Bereich im Neuen Testament hinein von den guten Werken. Im Epheserbrief steht, dass Gott gute Werke vorbereitet hat für uns. Und wir sollen gehen und gute Werke schaffen, so viel wie es geht. Also nicht jetzt Leistung, aber Jakobus, glaube ich, schreibt das, wenn einer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also nicht von morgens bis abends rudern, ja, aus Angst, überhaupt nicht das. Aber wenn etwas vor den Füßen liegt oder wenn du was siehst und du könntest es tun, dann tu es. Weiß noch jemand, wie der Wochenspruch heißt von dieser Woche? Nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wenn du nichts tust, hast du dich vom Bösen überwinden lassen. Ja, wenn du weißt und es nicht tust. Wenn du betest, Gott, zeig mir doch, ich will dir dienen. Und dann siehst du was und weißt es und tust es nicht. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Okay, und dann kommen zwei Verse, die jetzt nicht zum Predigtext so dazugehören, aber ich denke schon, die sind wichtig. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Diese Leute haben nämlich gesagt, unsere Situation hier in Babel, damit prüft Gott jetzt unseren Glauben. Und nur noch eine kurze Zeit und Gott wird Babel richten und wir können wieder nach Hause.